Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Campusgespräch, dem Interview-Podcast der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich bin Jana Kampe und hier spreche ich regelmäßig mit spannenden Personen unserer Uni und drumherum, um deren Erfahrungen und Wissen mit Ihnen zu teilen. Ich selbst habe vor ein paar Jahren mein Psychologie-Masterstudium hier an der Uni Jena absolviert und jetzt als Leiterin des Projekts zum Aufbau eines studentischen Gesundheitsmanagements an der Uni Jena liegt es mir besonders am Herzen, über Themen zu sprechen, die direkt oder auch indirekt mit Gesundheit zusammenhängen. Mein heutiger Gesprächsgast ist Dr. Reik Albrecht vom Lehrstuhl für angewandte Ethik. Außerdem ist er wissenschaftlicher Geschäftsführer des Ethikzentrums der Uni Jena und Co-Leiter des Thüringer Modells Achtsame Hochschulen in der digitalen Gesellschaft. Wir sprechen von Homeoffice zu Homeoffice miteinander, denn wir befinden uns inmitten der Corona-Zeit mit den einhergehenden Kontaktbeschränkungen. Im Gespräch geht es unter anderem um das Sommersemester, in dem die Lehre größtenteils digital stattfinden wird und insgesamt alles ein bisschen anders ist und sein wird. So, Dr. Reik Albrecht, herzlich willkommen und zu Beginn erstmal die Frage, wo und wie arbeiten Sie eigentlich gerade?
Ja, ich arbeite derzeit vorrangig im Homeoffice, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Und ich habe mir einen sehr schönen Arbeitsplatz unter unserem Dach eingerichtet, auf unserem Dachboden. Und ja, hier habe ich alle Dinge letztlich zur Verfügung, die ich auch sonst benötige für die Arbeit. Und ein Glück dabei ist, dass ich eigentlich auch vor der Corona-Krise schon fast vollständig auf papierloses Arbeiten übergegangen bin. Und deswegen reichen mir letztlich Laptop und Tablet. Und ja, was es natürlich noch braucht, ist eine solide Internetverbindung. Das ist manchmal nicht so leicht, aber im Allgemeinen gut möglich. Und das vielleicht so zu den Rahmenbedingungen aus inhaltlicher Sicht. Ja, auch da geht es wahrscheinlich vielen Dozierenden ähnlich. Liegen eigentlich die klassischen Dinge an. Projektgespräche, Vorbereitung, Durchführung der Lehre, Vorbereitung von Publikationen, Gespräche mit Kollegen, aber auch Studierenden, die dann einfach eben zu Hause anrufen. Und hier ist eigentlich fast alles wie gewohnt. Was ich fast feststelle und worüber ich mich auch mit Kollegen unterhalten habe erst gestern, ist, dass man zwar vielleicht ein bisschen Pendelei einspart, aber dass es durch diese Umstellung auf die digitalen Formate und letztlich auch die neue oder die notwendige Orientierung, was ist gerade der Stand, was ist gerade gefragt, da doch letztlich ein bisschen mehr Arbeit ist als sonst. Also das ist so.
Ja, ich verstehe, also so ein paar vielleicht potenzielle neue Ressourcen tauchen auf, aber es gibt auch ein paar neue Energiefresser.
Ja, genau. Ja. Und ein Aspekt natürlich, der auch viele betrifft, ist natürlich das Thema Homeschooling auf gut Neudeutsch. Ja. Hier als Vater bin ich da auch gefragt und dann ist es gar nicht so einfach. Das ist so ein bisschen, als wenn das Kind irgendwie 3 Monate lang krank zu Hause ist oder so und man dann irgendwie so ein bisschen krank, dass es eigentlich noch Schule machen kann, aber man sich irgendwie trotzdem kümmern muss. Und für 2 Wochen ist das okay und gut machbar und dann ist es einfach auch schwierig. Und dann hat man halt die Ausläufer auch bis ins Wochenende hinein, wo man dann versucht, Sachen noch nachzuarbeiten, was dann für alle Beteiligten ein Stück weit anstrengend ist. Aber ja, so gesehen, alles okay. Bei mir persönlich, was wahrscheinlich aber auch einige betrifft, kommt noch hinzu, dass meine Frau selbstständig im medizinischen Bereich tätig ist. Und dann haben wir auch diese ganzen Themen noch auf dem Tisch, Mitarbeiter und so weiter, diese ganzen wirtschaftlichen Fragen. Also es wird nicht langweilig.
Okay. Das öffnet uns doch schon mal ganz anschaulich oder anhörbar den Rahmen, in dem Sie sich jetzt gerade befinden. Dankeschön. Und jetzt blicken wir zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern einfach einmal gemeinsam zurück. Beschreiben Sie doch bitte einmal Ihren Weg zu und dann auch mit der Uni Jena.
Ja, also kurioserweise, ich fühle mich schon fast wie ein kleines Urgestein an der Uni Jena. Ich bin dort schon 2001, habe ich dort schon meinen Abschluss gemacht in internationalem Management und habe quasi erschreckt festgestellt, dass das ja jetzt schon wieder fast 20 Jahre her sind. Das war verbunden mit Auslandssemestern in den Vereinigten Staaten und Spanien. Genau, und dann habe ich für mich festgestellt, okay, dieser klassische BWL-Weg oder internationale Management-Weg, dann die Karriere im Unternehmen, das scheint mir irgendwie nicht erfüllend für mich zu sein und habe dann für mich die Promotion als eine gute Chance erkannt, da noch einen Blick über den Tellerrand der BWL hinaus zu nehmen und habe mich damals schon für das Thema Achtsamkeit begeistert und bin dann in Freiburg gewesen, Freiburg im Breisgau, und habe dort mit Harald Wallach gesprochen, auch heute noch bekannten Achtsamkeitsforscher. Und ja, dort wurde mir die Möglichkeit offeriert, eine empirische Studie zur Achtsamkeit zu machen. Und ja, da war ich schon drauf und dran, sozusagen nach Freiburg zu gehen. Und in der Zwischenzeit, so im Jahr 2002, eröffnete bei uns der Lehrstuhl für angewandte Ethik und das Ethikzentrum. Und dann bin ich auch hier ins Gespräch gekommen mit Professor Knöpfler. Und ja, dann stand ich plötzlich vor der Option, auch geisteswissenschaftlich mit meinen Themenfeldern mich dort auseinanderzusetzen. Und ja, das hat mich dann so begeistert, dass ich da letztlich am Lehrstuhl für angewandte Ethik gelandet und letztlich hängen geblieben bin. Ich habe im Bereich angewandte Ethik dann 2007 promoviert, 2014 habilitiert. Und zwischendrin wurde ich dann auch noch wissenschaftlicher Geschäftsführer des Ethikzentrums der FSU. Und genau, ganz spannend vielleicht noch seit diesem Jahr auch wieder ein neuer Abschnitt, bin ich auch Teil der medizinischen sozusagen Fakultät der FSU und dort auch in die Lehre eingebunden, was nochmal auch für mich neue Horizonte eröffnet. Okay. Ja, also das ist vielleicht in Kürze.
Ja, in aller Kürze, und scheinbar geht die Reise dann ja auch mit neuen Teilprojekten weiter, wenn Sie das jetzt von der medizinischen Fakultät berichten. Schön. Können Sie das, weil Sie das eben so gesagt haben, irgendwie war Achtsamkeit dann auch ein Thema, oder Sie sind ja irgendwie auf dieses Thema weiterhin zuspaziert bis nach Freiburg. Können Sie das im Rückblick auf so einen Moment zurückführen oder eine Situation, vielleicht eine Anekdote? Wo ist das Thema Achtsamkeit denn wirklich so aufgeploppt oder hat sie gekriegt vielleicht?
Oh ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, gekriegt hat es mich an dem Punkt, wo ich als sozusagen auch als Jugendlicher bereits irgendwie mich mit diesem Thema Verlust auseinandersetzen musste. Also ich glaube, dort, wo Wenn ich zurückdenke, ist es, glaube ich, der Punkt, an dem mein Großvater verstorben ist, wo dann wirklich diese Fragen aufgeworfen werden, sozusagen, was, ja, worum geht es eigentlich im Leben? Was ist so diese Frage des guten Lebens? Und da bin ich relativ schnell über dieses Thema Achtsamkeit gestolpert, in dem Sinne tatsächlich als einen Weg, sich selbst zuzuhören. Also einfach mal mit sich selbst da zu sein und zu gucken, okay, was ist da, was kommt da an Antworten erstmal aus mir selbst, selbst heraus. Und dann gibt es da noch eine ganz lange Geschichte, sozusagen, die hat mich dann auch auf andere Wege geführt, zwischenzeitlich und so weiter. Und irgendwann bin ich dann wieder zurückgekommen und habe festgestellt, naja, das erscheint mir schon ein sehr vielversprechender Weg zu sein letztlich, da einfach wirklich hinzuschauen, hinzuhören. Und Das sozusagen dann noch quasi wirklich auch nochmal zu untersetzen, wissenschaftlich zu untersetzen, das war für mich damals sehr spannend. Das war auch eine Zeit, wo das ja noch gar nicht so gang und gäbe war. Ja, das war quasi noch eher, ja, wurde eher noch beäugt, sozusagen, diese Achtsamkeit.
Ja. Jetzt sind wir, wie es oft passiert, schon ein bisschen in meiner nächsten Frage gelandet oder auch der Antwort dazu, nämlich wäre das gewesen: Was ganz genau begeistert Sie an den Themen, mit denen Sie sich jetzt heute wissenschaftlich und ja auch praktisch beschäftigen? Da haben Sie teilweise schon Antworten gegeben, vielleicht haben Sie ja noch Ergänzungen.
Ja, also das ist sozusagen, ich habe es jetzt schon angesprochen, es ist grundsätzlich verbunden mit der Frage des guten Lebens. Also was ist, was ja letztlich die zentrale Frage der Ethik ist, also da wirklich zu fragen, was zeichnet ein gutes Leben aus und wie können wir das umsetzen? Und das erscheint mir letztlich als eine ganz zentrale Frage. Und man könnte auch die wirtschaftswissenschaftliche Tradition dort mit einordnen, die dort halt vor allem auf diese materiellen Komponenten schaut, die ja auch nicht unwichtig sind, wie man jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit feststellt. So ganz ohne geht's nicht. Und dann natürlich auch weiter in den Bereich der angewandten Ethik zu schauen, okay, welche anderen Orientierungen gibt es letztlich aus den ethischen Traditionen heraus. Und ganz spannend deswegen für mich auch die angewandte Ethik, weil es eben auch um diese Frage des konkreten Handelns geht. Also was bedeutet das letztlich ganz konkret für unsere Verortung in der Welt?
Ja.
Und das lässt sich natürlich wieder super verbinden mit der Frage der Wirtschaft, der Wirtschaftsethik, weil ja gerade diese manchmal ja auch als Widerspruch charakterisierte Sache von materieller Orientierung und ethischer Orientierung sozusagen dort ja einige spannende Sachen aufwirft und unsere Sonnen- und Schattenseiten sozusagen aufzeigt.
Ja.
Und ja, also das ist sozusagen, und da sehe ich das Thema Achtsamkeit auch wieder ganz, ganz grundsätzlich damit verbunden, weil es ist oft ja nicht so, dass wir nicht wüssten, was wir tun sollten, vielleicht im Sinne des guten Lebens auch bezogen, ne? Auch in Bezug auf unsere Gesundheit oder in Bezug auf unsere zwischenmenschliche Kommunikation und so weiter. Und oft hakt es ja gar nicht daran, dass wir das nicht ganz grundsätzlich wüssten, aber es hakt eben eher daran, dass wir das in der konkreten Situation nicht umgesetzt bekommen, weil wir eben bestimmte vielleicht Muster haben und Gewohnheiten, die dem entgegenlaufen. Und wenn wir dann mal wieder eine ruhige Minute haben, dann merken wir, okay, das war jetzt vielleicht nicht so konstruktiv. Aber spannend wird es eben darin zu gucken, okay, wie weit können wir das vielleicht auch in diesem Moment eher bemerken und unsere Gewohnheitsmuster vielleicht auch ein Stück weit mehr anpassen und verändern. Und so sehe ich eigentlich all diese Bereiche eng miteinander verbunden unter dieser ganz, ja, ganz grundlegenden Frage letztlich, ne, dieser Frage, okay, was ist ein gutes Leben und wie können wir das auch umsetzen?
Ja, das finde ich super spannend, dass Sie einerseits so verschiedene Puzzleteile zusammenfügen oder ja wissenschaftlich gemeinsam betrachten und dann auch diese große Frage nach dem guten Leben, die potenziell ganz abstrakt beantwortet werden kann oder abstrakt gestellt ist, dann ganz begeistert auch runterbrechen auf das Konkrete und das Machbare. Das ja, finde ich sehr spannend. Jetzt haben wir wirklich Achtsamkeit auch schon ein paar Mal hervorgehoben und das möchte ich auch gern weiter tun. Und Sie hatten eben schon ganz schön angerissen, vor einigen Jahren haben Sie sich damit beschäftigt und da war es definitiv noch nicht so in aller Munde, wie es vielleicht heute ist. In meiner Wahrnehmung jedenfalls gibt es ja fast so eine Art Achtsamkeitstrend. Wie würden Sie das jetzt im Hier und Jetzt wahrnehmen oder beschreiben?
Also das sehe ich genauso. Ich bin da erstmal zusammengezuckt, dass das immer weiter sozusagen in diesen Mainstream, wie man so schön sagt, hineinwanderte. Es ist ja auch so ein bisschen, ne, wenn man so ein eigenes Kind hat und natürlich ist es schön, wenn es mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber ne, man fühlt sich auch manchmal so an, als wenn es einem dann gerade weggenommen wird in dem Moment, wo dann alle möglichen Leute ihre Hände draufhalten. Und dann ist ja oft die Gefahr auch, dass es dann zu gewissen Oberflächlichkeiten tendiert. Also dass jeder ist plötzlich Experte für Achtsamkeit und fast wie ein bisschen wie bei der, für mich erinnert an die ganze Frage der Ökologie, also wo dann jeder versucht, irgendwie sein Label da drauf zu kleben. Ja. Ne? Es ist jetzt eben nicht nur ökologisch, sondern immer auch irgendwie achtsam. Und das ist natürlich, schwierig. Also da das oder das schreit danach sozusagen dort tatsächlich auch nochmal genauer hinzuschauen und ist natürlich wiederum spannend für als Wissenschaftler da zu gucken, okay, was versteht ihr gerade hier unter Achtsamkeit? Was bedeutet das überhaupt? Und ja.
Perfekt, auch wieder einmal ein Vorgriff meiner nächsten Frage, weil ich das dann auch immer ganz wichtig finde. Ich denke, zu Achtsamkeit gibt es unzählige Definitionen, Beschreibungen, Verständnisse. Wie würden Sie denn Ihr Verständnis beschreiben? Was bedeutet Achtsamkeit für Sie?
Also ich glaube, die mittlerweile ja klassische Definition von Jon Kabat-Zinn, die ist ganz, ganz, ganz nützlich. Also er sagt ja, Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Da sind, glaube ich, ganz viele Aspekte drin. Also es ist dieser Aspekt der Aufmerksamkeit und dieser Aspekt des gegenwärtigen Augenblicks und ein Aspekt, der immer wieder auch zu Diskussionen führt, ist diese Frage des ohne zu urteilen, weil, geht das überhaupt? Wir haben natürlich immer sehr schnell ein Urteil parat und unser tägliches Handeln besteht ja auch daraus, möglichst schnell auch Dinge beurteilen zu können und so weiter. Und ich glaube, hier geht es einfach darum, Urteile treffen zu können, aber sich vielleicht nicht zu stark damit zu identifizieren, also auch die Gelegenheit zu haben, sozusagen dort von diesen Urteilen wieder, diesen schnellen Urteilen sozusagen auch wieder Abstand nehmen zu können, wenn wir bemerken, okay, die führen uns irgendwie nicht, die führen uns in die Irre oder die funktionieren einfach nicht. Und ein Aspekt, den ich ganz wichtig finde, der sich für mich in den letzten Jahren auch immer weiter rauskristallisiert, ist ist so ein Aspekt der, wie will ich sagen, der Zuwendung zu dem, was eigentlich gerade passiert, also der Akzeptanz dessen, was gerade sowieso abläuft. Also ein Stück weit weniger zu versuchen, an den Dingen ständig rumzubasteln, die da auf uns zukommen und die irgendwie einzuordnen in Kategorien und so weiter, sondern ein Stück weit einfach gelassener, damit da sein zu können. Und ich vergleiche das immer gern, oder das Bild, was mir da sehr schnell kommt, ist eben vielleicht, wenn es da Momente gibt, in denen wir einfach da sein können mit unseren Kindern und sei es mit Freude oder sei es mit Leid, einfach da sitzen, ne? Und einfach da, dadurch, dass wir da sind, schon sozusagen diesen Wert schaffen, oder dass das Wertvolle ist, einfach da zu sein. Wir müssen da nicht gerade, ne? Wir müssen nichts tun, wir müssen da jetzt nicht irgendwie gleich das Bonbon aus der Tasche zaubern oder den Trost. Das ist schon einfach dadurch, dass wir da sind. Und auf so eine Art und Weise eher auch mit den Dingen da zu sein, die uns im Leben irgendwie begegnen. Und dadurch einen klareren Blick darauf auch zu bekommen und dadurch vielleicht auch manche Dinge einfach geschehen zu lassen, ohne da jetzt gleich reaktiv eingreifen zu müssen. Ja, auch wenn sie uns vielleicht unangenehm sind, aber nicht noch irgendwas obendrauf zu packen, Ärger, Wut und so weiter, sondern zu merken, okay, es ist gerade unangenehm, ne? Klar könnte ich mir das anders vorstellen, aber es ist gerade so und es wird auch wieder vorbeigehen und es kommen sozusagen auch wieder die Blumen. Und das ist natürlich der andere Aspekt, dann auch dafür dann wieder offen zu sein. Also es ist sozusagen dieser Aspekt, ich kann mich schlecht vor der einen Sache verschließen und nur der einen Sache, ne, nur vor den Dingen, die mir vielleicht nicht so angenehm sind, verschließen und dann für die schönen Dinge offen sein. Also wenn ich mich vor der einen Sache verschließe, verschließe ich mich leider eben auch vor den schönen Dingen und das ist dann schade drum. Also letztlich ist es eine Art größere Lebendigkeit auch. Also es ist eher, ne, damit da sein zu können, mit allem, was dazugehört, eben vielleicht auch unangenehmen Dingen. Aber wenn ich mich vor der einen Sache abschotte, schotte ich mich letztlich auch von der anderen ab und dann verliere ich ein Stück weit vielleicht Lebendigkeit und es ist einfach schade drum. So.
Okay, vielen Dank. Und jetzt das nochmal übertragen auf unsere Uni Jena. Also die spannende Frage, was denken Sie denn, wo oder auch wie kommt das Thema Achtsamkeit aktuell an der Uni Jena eigentlich vor?
Aus meiner eigenen Erfahrung kenne ich ja sozusagen eine Reihe von Angeboten, die es gibt für Studierende, zum Beispiel im Rahmen unseres Studiengangs angewandte Ethik und Konfliktmanagement oder eben auch Angebote für Lehramtsstudierende und Studierende der Psychologie nehmen gern teil, erfahrungsgemäß. Ab diesem Jahr gibt es auch Angebote für Mediziner in diesem Bereich. Und ja, ich selbst bin da auch dran und interessiert, das weiter auszubauen. Und das ist mir quasi schon immer ein Herzensanliegen, dieses Thema einfach zugänglich zu machen, so dass es wirklich in einer guten Qualität angeboten werden kann und auch frei zugänglich ist, sozusagen für alle Studierenden und es nicht auf dem freien Markt sozusagen gekauft werden muss, weil ich es einfach für so wichtig halte. Es gibt dann eben auch noch Angebote für Mitarbeiter im Rahmen der Personalentwicklung. Auch hier haben wir im Rahmen des Projekts Achtsame Hochschulen einen Kurs entwickelt, ein eigenes Format, was sozusagen dieses Thema Achtsamkeit nochmal zugänglicher machen soll. Und auch das wird seit einigen Semestern gut genutzt. Und ja, ich weiß auch vom Studierendenwerk und dem Unisport, dass es hier weitere Angebote gibt zum Thema Achtsamkeit. Und vielleicht noch eine ganz spannende Kooperation ist mit dem Schreibzentrum der FSU, mit Peter Braun, mit dem ich auch schon seit einigen Semestern und Jahren nun zusammenarbeite, wo wir das Thema des wissenschaftlichen Schreibens mit dem Thema Achtsamkeit verbinden. Und das ist auch, ja, also sehr, sehr fruchtbar und auch sehr bewegend, was da sozusagen auch an Erfahrungen gesammelt wird durch die Teilnehmenden. Also angefangen von Studierenden bis hin eben auch zu Promovierenden oder Postdocs, für die wir dort schon Veranstaltungen gemacht haben. Also es gibt mittlerweile einen ganz breiten Fächer von Angeboten und gleichzeitig denke ich, was das Bild natürlich noch komplettiert, sind natürlich auch eine Reihe von Forschungsinteressen, die es in diesem Bereich mittlerweile gibt. Veronika Engert zum Beispiel, die Professorin für soziale Neurowissenschaften, ist dort auf diesem Gebiet sehr interessiert. Oder Orlando Gontinas Licius, der Prodekan auch der medizinischen Fakultät, mit dem wir auch an neuen Projekten denken und Ideen denken. Und ja, also es entsteht viel, es entwickelt sich viel. Ich glaube, die Kursangebote für Studierende, Mitarbeiter und vielleicht auch Führungskräfte sind aber ausbaubar. Was es eben auch braucht noch, sind eben qualifizierte Trainerinnen und Trainer. Da ist sozusagen jetzt noch kein so breites Angebot vorhanden. Und manchmal fehlt es auch an räumlichen Voraussetzungen sozusagen, wo man vielleicht noch dran arbeiten kann.
Das ist also wirklich, wie Sie sagen, schon so ein großer Strauß an Möglichkeiten, der sich so auftut. Und Sie hatten das Thüringer Modellprojekt oder jetzt auch das Thüringer Modell achtsame Hochschulen in der digitalen Gesellschaft schon thematisiert. Da sind Sie ja in Co-Leitung bei dem Thüringer Modell. Wie sieht denn jetzt mal neben dem, was es schon gibt, in die Zukunft projiziert Ihr Idealbild einer achtsamen Friedrich-Schiller-Universität Jena aus?
Ja, das finde ich eine wirklich gute Frage und auch sehr berechtigt. Also zum einen wäre wahrscheinlich eben an so einen Ausbau und dieser Verfügbarkeit von diesen bereits angesprochenen Angeboten zu denken. Aber das ist nur ein Aspekt, ne, wie ja vielleicht auch bereits deutlich wurde. Und sie sind aber ein wichtiger Anker letztlich für diese Kultur, für eine Kultur der Achtsamkeit. Und hinzu kommen aber vielleicht, wie man das Orte und Ruhe oder Orte und Räume der Ruhe letztlich, oder man könnte auch sagen Besinnung. Also Besinnung klingt natürlich jetzt vielleicht auch schon fast ein bisschen religiös, ist so nicht gemeint, ist tatsächlich in dem Sinne gemeint, dass wir mal wieder zu unseren Sinnen kommen. Also dass wir vielleicht nicht nur mit unseren mentalen Kapazitäten oder mit unserem Intellekt an der Hochschule sind, sondern dass wir auch Gelegenheit haben, letztlich als ganzer Mensch da zu sein, unsere ganzen Fähigkeiten, Kompetenzen einzubringen mit Herz, Geist und Körper sozusagen. Und ich glaube, was es dafür braucht, ist einfach immer wieder Gelegenheiten und Räume, in denen wir kurz innehalten können und einfach mal merken, okay, wie geht es mir jetzt gerade in dieser Situation? Wie fühlt sich das an? Brauche ich gerade eine Pause? Also ganz profane Dinge zum Teil, oder bin ich einfach gerade in einem Gespräch, was sich nicht gut anfühlt, was vielleicht einen Weg eingeschlagen hat, den man verändern sollte. Manchmal kann es einfach helfen, mal kurz innezuhalten für beide Seiten und dann wieder neu anzusetzen. Einfach zu merken, okay, wir haben uns hier verrannt oder ich habe mich in einem Gedanken verrannt, während ich einen Artikel schreibe. Wie oft habe ich das in einer wissenschaftlichen Arbeit, dass in dem Moment, wo ich mal zur Ruhe komme, dass mir tatsächlich gute Dinge einfallen oder mir einfällt, okay, diesen Teil brauche ich eigentlich gar nicht weiterverfolgen, der ist nicht fruchtbar. Und ich mir Monate oder Wochen zum Teil sogar bei Promotionen sparen kann, wenn ich mal kurz innehalten kann. Und wenn sich sowas sozusagen als geteilte Kultur etabliert, also dass es einfach selbstverständlich ist, immer mal kurz innezuhalten. Und wir haben ja viele Räume. Also ich bin immer wieder begeistert, dass ja da eigentlich auch schon dran gedacht ist zum Teil, ne? Der Botanische Garten als Teil der Friedrich-Schiller-Universität, einfach als ein Ort und Raum, in dem man tatsächlich auch mal vielleicht gemeinsam gehend vielleicht ein paar Projekte in Bewegung bringen kann oder Gedanken und Ideen in Bewegung bringen kann. Und das ist so ein bisschen so ein Anfang von einer Vision vielleicht, von einer achtsamen Hochschule. Wobei, ne, man muss auch aufpassen, dieses Wort achtsam nicht so als Schlagwort da immer wieder oder als Sache vor sich herzutragen.
Okay.
Es geht ja eher darum, eben wirklich, wirklich da zu sein, wirklich präsent sein zu können und ganz da zu sein, also wirklich auch diese Begeisterung irgendwie für das, was man tut, zu erhalten und mitzubringen und zu spüren, wenn die
Schön.
gerade nicht mehr da ist, sozusagen. Und dann zu merken, ah, okay, manchmal sind es Kleinigkeiten, die man ändern muss, ne? Manchmal ist es einfach tatsächlich, dass ich irgendwie seit einer Stunde nichts getrunken habe oder, ne, dass ich einfach mal irgendwie heute noch gar nicht in die Natur geblickt habe oder also, ne, so ganz einfache Dinge, die sich unterschwellig dann bemerkbar machen und uns nach und nach irgendwie lahm. Also, ne, blockieren oder lähmen. Ne? Wir sind ja
Ja.
meistens an der Hochschule, die meisten von uns, denke ich, weil wir einfach dahin wollen. Wir wollen dort sein. Und dann sind es einfach bestimmte Dinge, die uns irgendwie dann doch manchmal abhalten, unser Bestes zu geben oder einfach Freude zu haben. So, das sind.
Ja. Okay, wir rudern jetzt doch noch mal von der Vision und dem Blick in die Zukunft zurück ins Hier und Jetzt, also ganz gegenwärtig, und gucken uns das Thema Sommersemester 2020 an, das jetzt ja startet oder schon gestartet ist. Und hier wird die Lehre ja größtenteils digital stattfinden. Das ist also schon für alle Beteiligten eine neue Herausforderung. Also werden die Hörsäle, Seminarräume größtenteils geschlossen sein, mit kleinen Ausnahmen. Dieser ganze persönliche Austausch, persönliche Kontakt fällt größtenteils weg. Das ganze Thema betrifft also in großem Stile natürlich unsere Studierenden, auch die Dozierenden und natürlich auch andere Beschäftigte der Uni Jena. Und da würde mich mal interessieren, mit welcher Haltung oder auch Prognose Sie auf das Sommersemester blicken.
Ja, also ne, ich sehe da auch ein komplett digital, also fast vollständig digitales Semester, wobei wir ja auch vorher schon sehr viel digital gearbeitet haben. Also so ist es nicht. Ne? Es ist nur einfach eine wahrscheinlich verhältnismäßig einseitigere Sache, als wir das sonst gewohnt sind. Meine Grundhaltung, also meine persönliche, ist eben wirklich so eine Grundhaltung der Neugier. Ich bin echt gespannt, so was sich irgendwie übersetzen lässt aus der klassischen Lehre in die digitale Welt. Ich habe jetzt auch schon Zeit darauf verwendet, eben da verschiedene neue Programme und Angebote auszuprobieren. Und das ist spannend, frisst natürlich auch viel Zeit, aber es ist auch spannend und sind auch Dinge, mit denen ich mich sonst vielleicht nicht so schnell beschäftigt hätte, was eben auch für mich eine große Hoffnung in sich birgt, sozusagen zu denken, okay, das sind Dinge, die ich jetzt lerne und die ich dann auch wieder mitnehmen kann und die auch dann die Präsenzlehre bereichern, ne, vielleicht auch verbreitern, einfach den Studierenden nochmal Dinge neben der klassischen Präsenzlehre mitgeben zu können, vielleicht die Seminare zu entlasten, indem man manche Dinge doch auch auslagert, die man doch auch vielleicht digital oder eben gerade nicht präsent lernen muss und dafür vielleicht mehr Raum für Gespräche und Diskussionen bekommt wieder im Seminar. Was ich für die Arbeit und so sehe und bemerke, ist natürlich, gerade dadurch, dass wir zu Hause arbeiten, ist, glaube ich, eine Herausforderung, dass wir diese Grenzen, also dass diese klassischen Grenzen einfach wieder ein Stück weit noch mehr aufgehoben sind. Da sind sie ja eh schon durch die ganze Digitalisierungsgeschichte, aber jetzt haben wir die ja auch schon vorher, ne, vor dieser Corona-Krise sozusagen präsent war, aber jetzt noch ein Stück weit mehr, indem wir unsere Arbeit nochmal direkter mit nach Hause bringen, mit nach Hause nehmen, die Leute quasi digital zu uns nach Hause einladen. Das auch verschwimmt eben, ne, mit Kind und Familie und vielleicht auch die Arbeitszeiten verschwimmen. Und da ist, glaube ich, das wirklich ein ganz wichtiges Thema, dieses Thema Grenzen und Grenzen setzen. Also für uns selbst Grenzen zu etablieren und dadurch Räume zu schaffen, in denen wir wirklich ganz da sind für unsere Arbeit und in denen wir dann aber auch wieder vielleicht ganz da sind für unsere Familie und nicht eben in diese Gefahr des Multitaskings und so weiter oder das, ne, alles gleichzeitig offen am Computer kommen, wo wir uns, ne, auf nichts wirklich richtig einlassen, ne, für nichts wirklich da sind und dass wir da uns tatsächlich da Grenzen schaffen, nicht um was wegzuschieben, sondern einfach um sich fokussieren zu können, um wirklich da zu sein und da zu gucken, dass wir das für uns selber tun und dass wir uns gegenseitig auch diese Grenzen erhalten und schützen und respektieren und sagen, okay, ne, dass wir da einen guten Modus finden. Ja, das ist, glaube ich, wichtig.
Und das hat, wenn ich das richtig verstehe, ja auch eine ganze Menge mit Achtsamkeit zu tun. Wenn Sie jetzt diese potenziellen Lösungen skizzieren, hängt das in meinem Verständnis auch mit Achtsamkeit zusammen. Wenn Sie jetzt nochmal diese Brücke schlagen würden, wie kann Achtsamkeit dann in diesem, ja, Corona-Semester, nenne ich es mal, oder in der Corona-Zeit, einen Beitrag leisten? Welche Ergänzungen haben Sie da vielleicht noch?
Ja, also ich sehe das auch sehr, sehr eng verbunden mit dem Thema Achtsamkeit. Ne? Dieses Thema der Grenzen, das wäre ein Aspekt. Das andere, was, glaube ich, für viele von uns auch schon ganz offensichtlich wurde, ist tatsächlich, ja, so ein Umgang mit den Dingen, die wir einfach nicht bestellt haben. Ne? Ich meine, auch das ist vorher schon da gewesen, aber jetzt ist es nochmal wirklich für viele ja doch in einem sehr starken Ausmaß vorhanden und schlecht zu verdrängen, sage ich mal. Wir haben ja so unsere klassischen Mechanismen, wie wir das sonst vielleicht ganz gut in den Griff kriegen, aber jetzt ist es mitunter schwierig. Und da ist es, glaube ich, ist sehr hilfreich, einfach auch damit da sein zu können, also mit diesem durchgerüttelt werden sozusagen einfach ein Stück weit mehr da sein zu können. Das, was ich vorhin angesprochen habe, ein Stück weit mehr Frieden mit dem zu machen, was wir eigentlich gar nicht wollten, ne? Was wir so nicht bestellt haben, was unsere Pläne komplett durcheinander wirft. Und das auch, das klingt immer blöd, das als, wenn man sagt, okay, das als Chance zu sehen, aber ich sehe das tatsächlich, ne? Das als wertvoll zu sehen. Ne? So ein bisschen wie der Mist, der uns vors Haus gekippt wird. Ne? Den kann man jetzt, man kann sich da stundenlang drüber aufregen oder man schafft ihn eben hinten im Garten für die Erdbeeren oder was weiß ich. Und ne, das ist so ein klassisches Bild, aber in dem Sinne hier zu merken, okay, durch das durchgerüttelt werden, merken, okay, an was habe ich mich jetzt die ganzen letzten Jahre sozusagen vielleicht auch immer mehr festgehangen, wo bin ich einfach fester geworden und weniger lebendig, weniger spielerisch. Wo habe ich mich einfach jetzt ganz fest drauf verlassen, dass alles so bleibt, wie es ist? Und das kann, glaube ich, sehr heilsam sein. Also ich erlebe das für mich als sehr heilsam. Und das ist für mich eine ganz große Hoffnung, dass ich einfach nach dieser Zeit oder schon in dieser Zeit einfach wieder ein Stück weit noch lebendiger bin, wieder noch lebendiger und noch mehr auch das schätzend, was unser Leben irgendwie ausmacht. Also dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass wir jeden Tag aufstehen und irgendwie so ganz tolle Sachen machen können. Es ist ja wirklich unglaublich, auch in welchem Reichtum wir sind, einfach nur in dem Moment, wo wir aufstehen. Und das sozusagen, das nochmal klarer zu sehen und auch dahingehend nochmal vielleicht auch dankbarer zu sein, ist so eine Hoffnung oder ist das ganz Positive, was ich da daraus ziehe und was uns auch über das Semester, glaube ich, ganz gut helfen kann. Und ja, ich glaube, dieses Spielerische, dieser Aspekt des Spielerischen für uns Lehrende und für die Studierenden aber auch. Also mal zu gucken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, sich da nicht zu sehr dran zu verhaken und zu sagen, okay, jetzt muss ich das halt alles nochmal machen. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber okay. Ne, auch die Studierenden sind ja eingeladen, vielleicht auch mehr mit diesen digitalen Medien zu experimentieren und da vielleicht hier und da auch mal neue Wege zu gehen. Und ne, auch da sind natürlich ja Fehlschläge oder vorprogrammiert. Und ja.
Ja, also auf jeden Fall stehen spannende Zeiten an und ich finde, das waren ganz, ja, auch wieder umfassende, inhaltlich umfassende, schöne Worte zu dem Thema. Und es waren tatsächlich jetzt auch die letzten inhaltlichen Fragen zu unserem, ich nenne es mal Kerngespräch. Ich habe immer am Ende nochmal so drei spontane, kurze Fragen mitgebracht, um meine Gäste ein bisschen vielleicht aus der Reserve zu locken. Mal schauen. Die sind auch teils inspiriert von anderen Podcasts. Die erste Frage wäre jetzt zum Abschluss, wenn Sie Ihrem früheren Studenten-Ich jetzt im Rückblick etwas mitteilen könnten, was wäre das dann? Und Sie sollten das natürlich in aller Kürze mitteilen.
Das ist eine gute Frage. Ja, mein Vater hat immer gesagt, Junge, mach dich nicht heiß.
Das heißt, das wurde Ihnen schon mitgeteilt.
Mitgeteilt, ich würde das meinem Ständen jetzt nochmal sagen. Ja,
Okay.
aber ja.
Ja, nehme ich so mit. Also das nochmal unterstreichen. Okay, zweite Frage. Wenn Sie den verraten möchten, welcher ist denn Ihr Lieblingsort an der Uni Jena?
Ja, dann würde ich tatsächlich den Botanischen Garten nochmal rausgreifen. Also, das ist wirklich sehr schön.
Ja. Und last not least. Wir stellen uns mal vor, am Campus hängt ein riesengroßes, aber leeres Plakat. Und wir stellen uns außerdem vor, dass auch Menschen den Campus betreten und dieses Plakat sehen. Das ist sicherlich jetzt gerade eingeschränkt, aber wir abstrahieren mal. Also ein großes Plakat und Sie dürfen bestimmen, was darauf abgebildet sein wird, eine Woche lang. Und das kann ein Bild sein, das kann ein Text sein, das kann ein Wort sein. Darunter steht vielleicht noch Ihr Name, das muss aber auch nicht. Völlig frei. Haben Sie eine Idee, was dort abgebildet sein sollte?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, meine ersten Assoziationen hatten irgendwas mit Meer und Strand zu tun. Jetzt weiß ich nicht, ob das für einige eher schmerzhaft ist, das zu sehen.
Sehnsucht erzeugend.
Sehnsucht erzeugend, das würde ich natürlich nicht unbedingt wollen. Mein allererster Gedanke war tatsächlich so ein Smile, also so ein lachendes, einfach so ein übergroßer Emoji lachend sozusagen. Einfach um die Leute einzuladen, ne? Ja, ganz kurz drauf zu schauen und vielleicht doch auch da mal
Und auch zu
zu
lächeln.
lächeln, weil es einfach da einen ganz engen Zusammenhang gibt, ne? Zwischen unserer inneren Verfasstheit und unserem Äußeren und das ein Wechselspiel ist und vielleicht
Das
da
stimmt, ja.
mal den Menschen noch auch ein Lächeln zu schenken, finde ich irgendwie da ganz. Ganz spannend in diesen Tagen.
Na, dann nehmen wir doch das Lächeln und schauen mal, ob wir das gedruckt bekommen und aufhängen können. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, Ihre schönen Gedanken und ja, verabschiede mich dann jetzt hiermit.
Ja, herzlichen Dank auch für Ihre Zeit.
Gerne. Das war unser Campusgespräch mit Dr. Raik Albrecht. Sie haben hoffentlich, genau wie ich, einige spannende Impulse aus dem Gespräch mitnehmen können. Und jetzt sind Sie gefragt. Haben Sie Anregungen oder Ideen? Welche Personen oder welche Themen wünschen Sie sich in diesem Podcast? Schreiben Sie uns einfach. Die Mailadresse und einige weitere Infos zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich auf das nächste Campusgespräch und wünsche Ihnen bis dahin eine gute und natürlich gesunde Zeit.